Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heimat und Hauptstadt, dem Podcast zur Bundestagswahl mit Indra Beyermüller. Indra Beyermüller ist Landrätin des Oberallgäus und sie will als Direktkandidatin für die Freien Wähler in den Bundestag. In diesem Podcast geht es darum, Indra besser kennenzulernen und ihre politischen Ziele und ihre Meinung zu aktuellen Herausforderungen zu hören. Mein Name ist Katja Vogt und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute nehmen wir uns ein Thema vor, das die politische Landschaft vor der Bundestagswahl maßgeblich prägt: die Migration. Kaum ein anderes Thema polarisiert so stark und steht gleichzeitig so weit oben auf der Liste der Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Warum ist es so? Welche Antworten liefert die Politik und wo bleibt sie Antworten auch schuldig? Das alles wollen wir heute besprechen mit dir, liebe Indra. Herzlich willkommen.
Hallo Katja, grüß dich.
Indra, du bist Landrätin im Oberallgäu. Du erlebst die Herausforderungen der Migration seit Jahren täglich vor Ort. Über welche Herausforderungen sprechen wir denn da ganz konkret?
Ja, wir sprechen tatsächlich über Herausforderungen, insbesondere bei der Unterbringung von Menschen, die zu uns kommen. Es geht aber auch um Fragestellungen der Strukturen wie Kindergartenplätze, Schulplätze. Es geht natürlich auch um das Thema Arbeit. Ganz, ganz oft viele Menschen fragen ja, warum kommen die zu uns und dürfen denn nicht arbeiten? Also diese Themen sind in der Gesellschaft schon sehr präsent und es gibt immer wieder auch Fragen, die wir schuldig bleiben, wie du sagst.
Und die Kommunen leisten enorm viel.
Also es ist unglaublich. Wir haben im vergangenen Jahr tatsächlich hier im Oberallgäu 900 Personen aufgenommen, haben zeitgleich 600 Plätze geschaffen, Unterbringungsplätze, wo Menschen jetzt leben können, haben aber auch Zelte, in denen Menschen kurzfristig unterkommen müssen, weil wir eben nicht gleich genügend Wohnraum zur Verfügung stellen können. Und das ist schon etwas, was, glaube ich, alle gleichermaßen belastet, sowohl die Menschen, die zu uns kommen, als auch die Gemeinden, die am Ende des Tages dann auch für Wohnraum sorgen müssen.
Ich stelle mir das sehr herausfordernd im Alltag vor, weil du musst ja diese Unterbringungsmöglichkeiten dann erstmal haben. Wie läuft sowas dann auch ab? Also mal so ein Blick hinter die Kulissen für diejenigen, die dann nicht wissen, was passiert da auch in so einem Landratsamt?
Genau, also wir sind tatsächlich für die Unterbringung der Menschen zuständig. Das bedeutet, dass wir immer wieder auch nach geeigneten Liegenschaften suchen oder Bauplätze inzwischen auch, sage ich jetzt einfach mal, zur Verfügung gestellt werden müssen, um dort Unterkünfte zu erstellen. Also wir haben im vergangenen Jahr mehrere Bauplätze jetzt auch nochmal rekrutiert und im kommenden Jahr werden an zwei Stellen dann auch schon eine erkleckliche Anzahl an Personen da untergebracht werden, zwischen 70 und 100 Personen. Genau, gleichzeitig, wie gesagt, auch die Frage nach der Unterbringung kurzfristig. Wir haben zwei Zelte aktuell, zwei Zeltstandorte im Oberallgäu, einen eher im nördlichen Bereich, einer eher im Süden. Und auch da merken wir natürlich, dass das herausfordernd ist, weil die, da gibt es einfach die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und mal alleine zu sein, halt schwierig ist.
Wie bewertest du denn die aktuelle Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und auch den Kommunen in der Migrationspolitik?
Also ich würde sagen, sie könnte deutlich besser sein, um es mal positiv zu formulieren. Und ich fand in den vergangenen zwei Jahren war es wirklich schwierig. Also es ist tatsächlich so, du kriegst eine Information, du musst diese Woche 40 bis 50 Personen unterbringen. Die Regierung von Schwaben weist die uns dann zu und die hält natürlich auch sozusagen kaskadiert von oben Zuweisungen. Und wir müssen dann schauen, wie wir es hinbringen. Und ich glaube, das ist schon etwas, was das Gefühl vermittelt, sowohl im Landratsamt als auch in den Kommunen hier vor Ort, dass die Verbindung eigentlich nicht wirklich gut ist, weil man, wenn man sagt, wir haben schlichtweg keine Möglichkeiten mehr, ja, das wird eigentlich nicht wirklich wahrgenommen, es wird nicht gehört und es wird weiter zugewiesen.
Aber was muss sich da aus deiner Sicht dann konkret ändern? Glaubst du wirklich, dass Sie jetzt in Berlin nicht wissen, dass ihr vor Ort diese Herausforderungen habt oder ist es denen schlichtweg, egal will ich gar nicht sagen, aber so nach Motto, ja gut, es ist halt so, die müssen das leisten und dann geht es halt so weiter wie bisher.
Also ich glaube, natürlich, es ist ja klar, wie viele Menschen zu uns kommen. Es waren auch im vergangenen Jahr wieder über 200.000 Flüchtlinge, die zu uns nach Deutschland gekommen sind. Und natürlich ist bewusst, und das glaube ich auch in Berlin klar, dass diese Menschen ja irgendwo hin müssen. Was es aber für die einzelne Kommune bedeutet, welche Herausforderungen es tatsächlich auch im Alltag birgt, ich glaube, das ist nicht wirklich bewusst in Berlin und das würde ich mir schon wünschen. Also ich würde mir wünschen, dass ein Kanzler vielleicht tatsächlich mal in eine kleinere Gemeinde mit 300 Einwohnern kommt und sich mal anschaut, was denn dann passiert, wenn da 70 oder 80 Flüchtlinge untergebracht werden. Also das fände ich schon auch richtig, um mal zu sehen, was denn wirklich die Herausforderungen vor Ort sind und nicht nur die Zahlen zu sehen und zu sagen, wir müssen jetzt halt unterbringen. Und vielleicht zum Thema Lösungsmöglichkeit, auch wenn ich jetzt vielleicht schon vorweggreife, aber ich denke, dass eines der wirklichen Schlüsselthemen ist, wie können wir damit umgehen, eine Entscheidung zu treffen, darf jemand bleiben oder nicht? Und ich glaube, darin liegt halt schon auch nochmal eine Chance für uns, wenn ich sage, okay, es gibt Menschen, die werden auch langfristig hier bleiben dürfen, dann muss ich das aber auch festlegen. Und es gibt halt auch Menschen, die dann wieder gehen werden müssen, und zwar bitte relativ schnell, um hier eine Klarheit zu haben, und zwar für alle Beteiligten. Ich glaube, es nützt auch einem Flüchtling nichts, wenn er eigentlich permanent in so einer Schwebe steckt und nicht weiß, was passiert denn mit mir jetzt? Ich kann nicht arbeiten, ich kann mich hier nicht wirklich niederlassen. Und ich denke, genau an dieser Stelle sollten wir schneller werden.
Das heißt, die Asylverfahren müssen beschleunigt werden.
Ja.
Wie kann das gelingen?
Naja, ich glaube, das ist ein personelles Thema, natürlich auch. Ja. Also ist die Frage nach, wie gehen wir mit diesen, sag ich mal, doch erkläglichen Personen um? Das ist einfach eine hohe Anzahl an Personen, wo es dann am Ende des Tages darum geht, festzulegen, bleiben sie oder gehen sie wieder woanders hin oder zurück in ihr Ursprungsland. Und natürlich haben wir auch an dieser Stelle die Frage zu klären, wie gehen wir denn damit um, wenn jemand keinen Pass hat. Aber auch da, glaube ich, müssen wir jetzt mal Fakten schaffen. Ich glaube nicht, dass wir eben diese Schwebezustände so lange aushalten. Und natürlich ist mir klar, wenn ein Land sagt, ja gut, es gibt keinen Ausweis oder keinen Pass und dann nehme ich den auch nicht wieder zurück. Aber in irgendeiner Form müssen wir halt doch Lösungen finden, die allen gleichermaßen gerecht werden. Und es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass wir dauerhaft Menschen bei uns aufnehmen, in dem Wissen, sie können bei uns nicht arbeiten, sie haben eigentlich keine wirkliche Identität und wir kriegen es nicht auf die Reihe, das zu klären. Also ich glaube, an der Stelle personell, um mehr Verfahren schnellstmöglich auch tatsächlich abzuwickeln. Und das Zweite ist auch nochmal diese Frage nach der Identität zu klären. Ich glaube, auch da gibt es gute Ideen, aber man muss sie jetzt dann auch umsetzen.
Also klare Forderung nach schnelleren Asylverfahren. Jetzt die Menschen, die bleiben dürfen. Wie kann man auch sicherstellen, dass diese Menschen wirklich auch Teil der Gesellschaft werden können und nicht irgendwo in Parallelwelten leben?
Ich glaube, wir haben darüber auch schon gesprochen, ich glaube tatsächlich, dass die Frage nach der Sprache eine der wesentlichsten ist und als zweites die Arbeit beziehungsweise insgesamt das Thema Bildung bei jungen Menschen. Und ich glaube, genau da ist der Ansatz, also das Thema der Vermittlung von Sprache und Kultur als einer der wichtigsten Schlüssel, um Menschen zu integrieren in unsere Gesellschaft, ist, glaube ich, schon etwas, was wir voranbringen müssen. Und da läuft viel über Ehrenamt. Ich glaube, wenn man diese Menschen nicht hätte, dann wäre es bei uns, glaube ich, nochmal ganz, ganz anders zu bewerten. Insofern kann man den Menschen, die hier tatsächlich täglich einfach ehrenamtlich unterwegs sind, Sprachkurse geben, wirklich, wirklich nur von Herzen danken. Das ist etwas, das eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und viele machen das tatsächlich wirklich als Selbstverständlichkeit und sind aber auch, und das hören wir immer öfter, auch am Rande dessen, was leistbar ist.
Aber wie können Ehrenamtliche dann noch besser unterstützt werden, außer mit einem Dankeschön, das natürlich sehr wichtig ist, aber…
Also wir haben… 2015/16 gab es die Idee der Begleitung von Ehrenamtlichen, also Ehrenamtskoordinatoren, die für viele Fragestellungen einfach auch da sind und hilfreich sind. Und natürlich können die nicht alles lösen, was da an Problemstellungen kommt. Aber auch wir im Landratsamt haben Menschen, die einfach ansprechbar sind für bestimmte Problemlagen. Und gleichzeitig merken wir, es ist immer noch zu wenig. Also auch da könnte sicherlich mehr entstehen. Und ich glaube auch, dass das eine gesellschaftliche Aufgabe ist, die wir wahrnehmen sollten, die deutlich stärker auch fokussiert werden müsste.
Mhm. Du hast jetzt das Thema Sprachkurse gerade schon angesprochen. Jetzt gibt es ja auch so die Forderung auch so einfach nach verpflichtenden Integrationsprogrammen, wo man sagt, okay, da muss wirklich die Sprache gelernt werden oder da müssen eben auch gesellschaftliche Werte vermittelt werden. Was hältst du davon?
Also ich glaube, es spricht viel dafür. Spricht viel dafür zu sagen, wenn jemand bei uns leben möchte, bei uns arbeiten soll, kann, diese Form der Integration zu vollziehen, halte ich durchaus für richtig. Natürlich ist es mir lieber, wenn jemand sagt, ich will das ja freiwillig. Ja, ich komme hier in ein Land und ich möchte auch die Menschen kennenlernen. Das wäre sicherlich noch der bessere Weg. Gleichwohl glaube ich, dass wir an dieser Stelle schon auch ein Stück Verpflichtung schaffen müssen.
Wenn wir jetzt mal über die Bürgerinnen und Bürger hier im Lande sprechen und mal gucken, jetzt so vor der Bundestagswahl, was beschäftigt die Menschen? Dann gibt es zwei Themen, die ganz weit oben stehen. Das eine ist die Wirtschaftspolitik, über die wir in einer separaten Folge sprechen. Und das andere ist eben die Migrationspolitik. Viele Menschen haben einfach Sorge, wenn es um das Thema Migration geht. Ängste auch, fühlen sich auf den Straßen nicht sicher. Kannst du diese Sorgen verstehen?
Ja, kann ich. Ich glaube, Dinge, die unbekannt sind, die man nicht kennt, von denen man nicht weiß, wie reagiert der andere oder was passiert denn da, machen oft Sorge und Angst. Und insofern kann ich es schon nachvollziehen und verstehen, dass es da Sorgen und Ängste gibt. Gleichzeitig glaube ich, der beste Weg, um das zu überwinden, ist tatsächlich auf Menschen zuzugehen und mal nachzufragen und mal zu hören, wo kommt denn der Mensch her, was bewegt ihn, was hat er vielleicht auch auf seinem Weg hierher erlebt. Ich glaube, das kann viele Sorgen und Ängste nehmen. Insofern glaube ich, ist es schon auch eine gesellschaftliche Frage unsererseits, wie gehen wir denn mit Flüchtlingen um? Nicht nur, wie können Menschen sich integrieren in unsere Gesellschaft, was ich für richtig halte, sondern auch, wie gehen wir denn mit den Menschen um, die zu uns kommen? Wie gehen wir auf sie zu? Und ich glaube, da gibt es genauso viel nette wie vielleicht auch nicht so nette Leute wie bei uns in Deutschland. Insofern glaube ich, wäre das einer der Schlüssel, tatsächlich diese Offenheit zu signalisieren und mal nachzufragen. Und das heißt ja nicht, dass ich mit jemandem befreundet sein muss, ja, sondern einfach mal nachzuhören, was hat denn der Mensch da erlebt, der mir jetzt gegenübersteht und den ich vielleicht nicht kenne.
Ich glaube, dafür müssen aber auch Gelegenheiten geschaffen werden, oder? Also sowas gelingt einfacher, wenn ich jetzt… Also ich meine, wann sind solche Gelegenheiten? Wir haben ja schon gesagt, das ist schwierig mit der Arbeit, weil viele eben hier gar nicht arbeiten dürfen. Das heißt also im Büro oder in der Werkstatt kann ich jetzt dieses Gespräch nicht suchen. Und in meinem Verein tauchen die wahrscheinlich auch eher selten. Also wo schaffen wir diese Gelegenheiten, dass es zu dem Austausch kommen kann?
Also ich kann jetzt berichten aus der Zeit, in der ich sicherlich einen größeren Schwerpunkt noch im Bereich der Migration hatte, als jetzt als Landrätin, ja, da sind ja viele andere Themen auch noch da. Aber ich kann sagen, dass wir beispielsweise im Haus International in Kempten damals immer wieder auch Gelegenheiten geschaffen haben, wo Menschen kommen konnten, die eben von hier sind und andere, die sozusagen aus einer Fluchtbewegung heraus in Kempten und Umgebung gelandet sind. Und diese Rahmen zu schaffen, glaube ich, ist nach wie vor ganz wichtig. Ich glaube eben, Arbeit ist auch ein Punkt. Und deshalb halte ich es auch für wichtig, dass Menschen, die hier sind und die bleiben dürfen, so schnell wie möglich eben auch in diesen Arbeitsprozess integriert werden, weil auch da gibt es Begegnungsmöglichkeiten. Schule ist so ein Thema, ja. Wie können wir Schüler auch da zusammenbringen? Und ich glaube, die Jungen haben viel weniger Berührungsängste wie wir Erwachsenen. Ich glaube, das sollten wir auch nutzen. Und was ich auch noch in Erinnerung habe, und das halte ich übrigens nach wie vor für einen wichtigen Aspekt, ist der Sport. Es gibt, glaube ich, in Buchenberg ein Thema Skispringen, diese beiden Schanzen. Und ich kann mich erinnern, dass wir damals einen jungen Mann hatten, der dort Skispringen gelernt hat, kam aus Syrien oder aus Afrika, ich weiß es nicht mehr genau. Und das sind alles Möglichkeiten, wo wir Dinge überwinden können, die wir vielleicht sonst nicht überwinden. Von daher, ja, nutzen wir doch das, was wir an gesellschaftlichen Strukturen haben, um uns näher zu kommen.
Lass uns sprechen über das ganze Thema, was auch eben viele beschäftigt im Zusammenhang mit der Migration. Das sind die fehlenden Kita-Plätze. Das ist der fehlende Wohnraum, der ja nicht nur bei den Geflüchteten ein Thema ist, sondern auch ja Einheimische, die aktuell eine Wohnung suchen, sich einfach sehr, sehr schwer tun, den Wohnraum zu finden. So eine Art Verteilungskonflikt. Wie gehst du damit um?
Ja, das ist sicherlich eine Herausforderung, weil wir natürlich eine Region sind, die zum einen wenig bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellt. Das hat schlichtweg damit zu tun, dass wir eine Urlaubsregion sind. Der Tourismus wird hier sehr groß geschrieben. Und wenn Menschen sich entscheiden, hierher zu ziehen, dann sind es in der Regel auch hohe Preise, die da bezahlt werden. Wir sind sicherlich nicht vergleichbar mit München. Aber ich glaube, dass wir eben schon auch einen hohen Lebensstandard, eine hohe Lebensqualität bieten. Und das hat natürlich am Ende des Tages ihren Preis. Insofern Das Thema bezahlbarer Wohnraum beschäftigt mich auch als Landrätin. Wir haben ja das soziale Wirtschaftswerk, das ja zu großen Teilen auch in Landkreishand liegt. Und wir schaffen natürlich hier auch immer wieder Wohnraum. Das ist aber Wohnraum, der in der Regel, ich sage jetzt mal, Menschen zur Verfügung steht, die im Arbeitsprozess sind, Menschen zur Verfügung steht, die hier schon leben. Und die Unterbringung von Flüchtlingen, die zu uns kommen, ist schon nochmal eine andere Sache. Also insbesondere dann, wenn wir Flüchtlingsunterkünfte bauen, dann ist es von der Qualität, von der Wohnqualität sicherlich nochmal ganz was anderes, wie wenn ich jetzt sage, wir bauen eine neue Möglichkeit, ich sage jetzt sozialer Wohnungsbau hier bei uns. Insofern, ich kann nachvollziehen, dass es da durchaus Sorgen und Nöte gibt, aber ich glaube, es ist schon nochmal ein Unterschied, ob ich jetzt in einer Flüchtlingsunterkunft lebe oder in einem sozialen Wohnungsbau. Insofern ist der Verteilungskampf, von dem du gerade gesprochen hast, einer, der in dieser Form ein bisschen Äpfel mit Birnen vergleicht. Mhm. Und ja, wir haben ein Thema mit Wohnraumschaffung, das ist völlig klar, aber ich würde diese beiden Gruppierungen trennen und ich will bei Gott gar nicht, dass man sagt, okay, die Flüchtlinge nehmen uns jetzt hier vor Ort die Wohnungen weg, das tun sie nicht.
Ich glaube aber, dass das ganz häufig in den Köpfen und in den Diskussionen der Menschen draußen so kommuniziert wird. Also ich glaube einfach, dass da auch noch ganz viel Unwissenheit herrscht.
Kann ich nachvollziehen, das glaube ich dir auch, dass das so ist. Und ich glaube, genau das ist die Aufgabe der Politik, das immer wieder klarzustellen. Dass es eben schon einen Unterschied macht, ob ich in einer Flüchtlingsunterkunft untergebracht bin oder eben in einem sozialen Wohnungsbau. Es ist, wir haben in der Regel Einheiten, da wohnen mehrere Personen in einem Zimmer. Ja, das würdest du dir für jemanden, der von hier ist und in einer, sage ich jetzt mal, in einer Drei-Zimmer-Wohnung lebt, ist völlig unvorstellbar. Ja. Da werden Küchen geteilt, da gibt es Gemeinschaftsräumlichkeiten, wovon man jetzt wieder ein Stück weit wegkommt. Also das ist schon nochmal eine andere Qualität. Und jeder, der vielleicht schon mal in einer Flüchtlingsunterkunft war und die mal besucht hat oder in einem Zelt, der weiß ganz genau, was ich meine. Es ist nicht vergleichbar. Und insofern glaube ich, ist diese Diskussion an der Stelle auch nicht wirklich zu führen im Sinne eines, die kriegen hier etwas, obwohl sie noch gar nichts geleistet haben, weil das steckt ja dahinter. Ja. Und ich glaube, darum geht es gar nicht. Es geht zunächst einmal darum, die Menschen unterzubringen, ein Dach über dem Kopf zu geben und eben zu sorgen dafür, dass die nicht auf der Straße sitzen. Das ist die eine Seite. Und die andere ist, dass wir dafür sorgen müssen, dass Menschen, die kein so hohes Einkommen haben, auch eine Wohnung bei uns im Landkreis Oberallgäu finden. Zwei verschiedene Dinge.
Mhm. Du bist ja viel im Kontakt auch mit den Menschen, auch mit denen, die dann eben ja hier Asyl finden oder die hier untergebracht werden. Wie erlebst du das? Also ist das eine große Dankbarkeit, die dir da entgegenkommt? Weil oftmals liest man ja auch so von dieser sozialen Hängematte in Deutschland und die Leute kommen ja nur deswegen hierher, weil hier alles bezahlt wird und die haben das System genau durchschaut. Also so diese klassischen Vorurteile. Wie erlebst du das im Austausch mit den Menschen? Sagst du, es gibt beides oder sagst du, die Dankbarkeit überwiegt? Wie ist das?
Also vielleicht können wir nochmal eine Unterscheidung machen zwischen, wir haben Geflüchtete jetzt aus den afrikanischen Ländern beispielsweise oder bislang ja aus Syrien, was sich jetzt gerade ein bisschen verändert. Und wir haben Menschen, die aus der Ukraine gerade zu uns kommen. Und ich finde, das ist schon nochmal auch sowohl kulturell, aber auch inhaltlichen Unterschied, weil wir haben einmal das Asylbewerberleistungsgesetz. Das sind Menschen, die eben nicht aus der Ukraine zu uns kommen, die anders rechtlich eingestellt sind als jetzt ein ukrainisch Geflüchteter. Und wenn wir schauen, kann jetzt eine Situation beschreiben, eine Lehrerin, die vor 2 Jahren zu uns kam, die sofort angefangen hat, hier bei uns am Gymnasium auch Kinder mitzubetreuen, zeitgleich aber auch ihre Schulklasse in der Ukraine weiterhin online betreut hat und sich versucht hat, hier zu integrieren und wusste, ihr Mann ist noch drüben in der Ukraine und sie wusste nicht, wie geht's da weiter. Das fand ich extrem beeindruckend und es hat mich zutiefst berührt, diese Frau zu sehen mit ihrem Schicksal, ihrer Tochter hier in Deutschland, ihrem Mann, der drüben in der Ukraine weitergelebt hat und eben Deutschkurs gegeben hat hier in Deutschland für Kinder, die hierher kamen, aber gleichzeitig eben in der Ukraine noch Unterricht gegeben hat. Und ich glaube, das ist für uns, die wir hier leben, unvorstellbar. Also das hat mich zutiefst beeindruckt und da hatte ich wirklich auch tiefen Respekt vor dieser Frau mit dieser emotionalen Situation und gleichzeitig diesem Willen zu sagen, ich will hier arbeiten, ich will meinen Beitrag leisten, das fand ich unglaublich. Und natürlich gibt es die andere Seite auch. Es gibt auch Menschen, die kommen hierher und haben natürlich mitbekommen, dass es innerhalb Europas hier ein großes und gutes Sicherheitsnetz gibt und nicht unbedingt die Erfordernis da ist, zu arbeiten. Ja, im Gegensatz zu anderen Ländern, wo ich spätestens nach einem Monat, wenn ich untergekommen bin, dann meinen Beitrag leisten muss. Und ich glaube, an dieser Stelle müssen wir auch nochmal arbeiten und müssen wir unser System verändern. Da will ich den Menschen keinen Vorwurf machen, sondern wir haben irgendwann mal eine falsche Entscheidung getroffen und ich glaube, die sollten wir nochmal überdenken.
Was meinst du da konkret?
Damit meine ich, dass wir tatsächlich den ukrainisch Geflüchteten die Möglichkeit geben, sofort ins SGB II zu gehen, ins Bürgergeld. Und natürlich müssen die Sprache lernen, ja. Und wenn wir in Arbeit vermitteln wollen, muss das natürlich auch gelingen können. Das sehe ich schon so. Und gleichwohl glaube ich, dass wir damit aber auch ein falsches Signal aussenden. Ich glaube, wir sollten genauso auch die Erwartung haben, dass Menschen, die zu uns kommen, ihren Beitrag in unserer Gesellschaft leisten, weil es übrigens auch aus meiner Sicht was mit dem Selbstwertgefühl macht. Ich glaube, dass Menschen, die einen Beitrag leisten, zufriedener sind, sich eher integrieren.
Wir haben ja jetzt nicht nur auch die Arbeitswelt, sondern wir haben ja auch die jungen Geflüchteten, die in die Kitas gehen, die in die Schule gehen bei uns, die eben auch eine Ausbildung machen möchten. Welche langfristigen Perspektiven können denn da auch geschaffen werden für die jungen Geflüchteten?
Na, ich glaube, es gibt zwei Richtungen an dieser Stelle und man spürt, dass auch tatsächlich in den Köpfen zwei Richtungen sind. Das sind zum einen Menschen, die sagen, ich bin jetzt mal eine Zeit lang hier, aber ich will unbedingt wieder zurück nach Hause. Und ich glaube, das waren am Anfang ganz viele, die gesagt haben, also jetzt erstmal gucken, orientieren, schauen, was passiert denn zu Hause und aber immer mit dem Ziel, wieder zurückzugehen. Und ich glaube, trotzdem ist es gut, sich hier zunächst einmal zu integrieren, die Sprache auch zu lernen, sich vielleicht auch ausbilden zu lassen, um dann, wann auch immer dieser Zeitpunkt der richtige ist, wieder zurückzugehen nach Hause und dort wieder aufzubauen. Das ist so die eine Richtung. Und die zweite, die ich sehe, ist, dass Menschen inzwischen Fuß fassen und sagen, wir bleiben hier und wir wollen Teil auch dieser Gesellschaft hier werden. Und ich glaube, auch da ist es richtig und gut und wichtig, Menschen auszubilden und sie zu entwickeln. Also deshalb, ich würde hier auch tatsächlich nicht unterscheiden zwischen die einen, die wieder heim wollen und die anderen, die hier bleiben möchten, sondern tatsächlich sagen, und wir haben die Möglichkeit, wir können ihnen hier eine Unterstützung geben, wir können sie ausbilden, wir können auch, und das, ich finde, auch das ist berechtigt, auch sagen, und du leistest hier deinen Beitrag, du arbeitest für uns, du bist Teil unseres Systems, hilfst uns auch hier in unserer Gesellschaft, weil wir haben ja Thema Wirtschaftspolitik ja auch große Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren meistern müssen. Und ein Teil dessen könnte sein, als Lösung auch Menschen zu uns zu holen, die uns hier unterstützen.
Also sprichst du den Fachkräftemangel an?
Genau, Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, beides an dieser Stelle. Und ich glaube, es ist gut und in Ordnung, wenn man dann sagt, okay, es gibt eben die Möglichkeit, ihr könnt zu uns kommen, aber ihr seid eben dann auch Teil dessen, was hier als Gesellschaft benötigt wird und ihr müsst euren Beitrag leisten.
Wenn du so drei zentrale Maßnahmen zur Verbesserung der Migrations- und Integrationspolitik umsetzen könntest, welche wären das? Um es nochmal kompakt zusammenzufassen.
Also ich glaube, das Erste ist tatsächlich die Frage nach, wer darf bleiben und wer geht wieder zurück. Diese zentrale Frage sehr schnell zu klären, glaube ich, ist das Erste und das Wichtigste. Das Zweite ist das Thema Sprache und Kultur, dass wir Menschen, die hier bleiben dürfen, tatsächlich die Möglichkeit geben, schnellstmöglich die Sprache zu erlernen. Übrigens, vielleicht ein kleiner Exkurs noch. Warum schaffen wir es nicht, tatsächlich mal eine App zu erstellen, wo wir simultan übersetzen, mit Knopf im Ohr? Also solche Geschichten vielleicht auch noch mal zu durchdenken, fände ich total spannend. Ja, und dann tatsächlich die Arbeit. Arbeit und Bildung. Ich glaube, diese drei großen Punkte, die Entscheidung, wer bleibt, wer geht. Das zweite, Integration über Sprache und Kultur. Und das dritte, Bildung und Arbeit. Diese drei zentralen Faktoren, wenn wir das gut lösen, ich glaube, dann haben wir viel, viel gewonnen.
Man liest ja und hört auch immer wieder von Fällen, wo Menschen schon seit vielen, vielen Jahren hier in Deutschland sind, ihre Ausbildung hier gemacht haben, hier arbeiten, im Sportverein sind und dann kommt aber doch tatsächlich die Entscheidung, dass sie abgeschoben werden müssen. Wie kann sowas sein? Also ich frage mich da einfach so als Laie, als Außenstehende, denke mir, wie kann das sein? Ist das nicht die Integration, die wir doch eigentlich anstreben, wo man sagt, da funktioniert ja alles gut. Jemand macht irgendwie eine Bäckerlehre und arbeitet da, ist ein wichtiger Teil der Gesellschaft und dann kommt aber der Schrieb und dann heißt es so, und jetzt wird abgeschoben. Da denke ich mir, was läuft da schief?
Also ich glaube, das spricht ja zum Beispiel diese 3+2-Regelung an. Ja? Ich mache hier eine Ausbildung, habe dann noch 2 Jahre und dann kommt irgendwann die Entscheidung, okay, das Herkunftsland ist jetzt halt doch als sicher eingestuft und der Mensch muss zurück. Und natürlich ist es extrem schwierig, weil wir auf der anderen Seite ja genau diese Thematik Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel haben und die weiß nicht, wie viele Unternehmen bei uns auch anrufen und sagen, Mensch Leute, wir brauchen den so dringend, können wir jetzt nicht einfach wieder hergeben. Und ich verstehe es so sehr, ja, ich verstehe es tatsächlich. Und gleichwohl haben wir halt irgendwann mal diese rechtliche Entscheidung getroffen, die natürlich auch mir schwerfällt, dann zu akzeptieren, weil ich merke, dass da das System tatsächlich Lücken hat und nicht wirklich gut funktioniert, weil du kannst es niemandem vermitteln, warum jetzt dieser Mensch gehen muss.
Abschließende Frage. Was wünschst du dir von der Gesellschaft, von der Politik und von den Menschen auch vor Ort, um die Migration eben nicht nur als Herausforderung, sondern auch als Chance zu sehen?
Ja, ich würde mir schon diese Offenheit an mancher Stelle wünschen, auf Menschen zuzugehen, die ich vielleicht nicht kenne oder die ich als fremd einstufe. Das wäre so das, was ich mir von den Menschen wünschen würde. Und gleichzeitig würde ich mir aber auch wünschen, eine Klarheit, dass wir unsere Kultur, die wir haben, dass die, glaube ich, gut ist und dass wir nicht uns ständig hinterfragen müssen oder Dinge, sage ich jetzt einfach mal, in Frage stellen sollten, die uns ausmachen. Und ich glaube, Toleranz bedeutet eben nicht, alles zuzulassen, sondern an dieser Stelle eben auch zu sagen, okay, das ist unsere Kultur, die möchte ich dir gern zeigen und beibringen. Ich glaube, das ist so eine Seite, die würde ich mir auch wünschen, dass Menschen sagen, okay, das macht mich aus, das ist unsere Region, komm und lern's kennen. Das wär mir auch wichtig. Und von der Politik würde ich mir tatsächlich die Klarheit wünschen, dass wir Themen aufnehmen, dass wir nochmal vielleicht auch unterscheiden Arbeitsmigration und das Thema Flucht. Ich glaube, das sind 2 verschiedene Dinge, die müssen auch nochmal gesondert betrachtet werden, selbst wenn man sie gerade in einen großen Titel schmeißt und umrührt. Auch das wäre mir wichtig.
Herzlichen Dank für dieses interessante und intensive Gespräch, liebe Indra. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne, liked sie gerne, sagt es gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einem neuen Thema. Bis dahin alles Liebe. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.